Die eigene Spezies zu verraten ist so unglaublich dämlich.
Boah, es ist so dämlich, es ist schon wieder genial.
Nein, es ist nur dämlich.
Ja, und mit diesem kleinen fiktiven Mash-Up-Zitat herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Rittern des Filmgenuss, eurem Filmpodcast von und mit den verdammten Nerds. Meine Wenigkeit, der Arthouse-Otto, sitzt im digitalen Raum, natürlich dem einzig wahren und legendären Blockbuster-Barbo gegenüber. Grüß dich, Matze, wie geht's dir?
Seid gegrüßt. Ein kleines Mash-Up-Zitat haben wir hier, genau, bestehend aus zwei Dreiern.
Wir enden das Jahr mit einem Dreier, ja.
Wir beenden, ja, stimmt. mit einem Dreier und eins davon ist natürlich der Blockbuster des Jahres und das ist natürlich ein Fall für den Blockbuster Barbo. und das andere ist eine Murder Mystery. Der neue Film von Ryan Johnson, Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery. Mhm.
Der überraschend gut sein soll, wie ich gehört habe. Auch von Kritikern, die üblicherweise eher kritisch sind. Das ist ein richtig dummer Satz, aber du weißt schon, was ich meine. Wenn bei einem Ryan Johnson-Film David Hein vor der Kamera steht und nicht ins Objektiv reinbricht, dann kann das schon gar nicht so viel schiefgelaufen sein eigentlich, ja.
Also ist auf jeden Fall, ich hatte mehr Spaß mit dem Film als mit dem zweiten, ja.
Okay, komm, so viel kann man schon sagen. Ja. Damit wir so ein bisschen geschmeidiger reinkommen in diese Konversation, fragen wir doch einfach mal, Matze, was hast du denn gesehen? Ja, was hast du denn gesehen?
Ich habe Knives Out Mystery gesehen.
Du hast Wake Up Dead Man gesehen, ja.
Wake Up Dead Man habe ich mir angeguckt und auch ganz frisch bin ich raus aus Avatar. Den hast du ja schon, bei dir ist schon ein paar Wochen her, glaube ich. Ne?
Genau, ein bisschen länger sogar.
Zweieinhalb Wochen, ja.
Ja, aber ich würde sagen, wir klären erstmal die anderen Dinge und dann kommen wir zu Avatar, wenn es für dich fein ist.
Ja.
Ich habe ja heute vor dieser Aufnahme, eigentlich wollte ich auch schon Wake Up Dead Man gesehen haben, aber ich bin dann immer wieder, ich war halt einfach so döse, ich bin auf der Couch immer wieder eingepennt und das ist wahnsinnig, wahnsinnig problematisch bei einem Film, der seitens des Publikums wirklich Wachsein erfordert. Ja, das ist ja heutzutage auch nicht mehr üblich bei Filmen, gerade bei Netflix-Filmen, ne? Wir kennen ja alle die berühmte Order, die von Netflix an Filmschaffende und Autoren rausgegangen ist, dass sie doch bitte die Filme so herstellen sollen, dass Menschen auch, während sie gerade bügeln, problemlos dem Film folgen können, ohne hinzugucken. So ein Film.
Haha, was?
Ja, sicher. Kann ich dir mal einen Artikel zuschicken. Aber so ein Film ist halt Wake Up Dead Man nicht. Das war zumindest mein Eindruck nach den ersten 20, 25 Minuten. Da wird nämlich eine ganze Menge, Info schon ans Publikum, übers Publikum ergossen, sag ich mal. Und da habe ich dann irgendwann eingesehen, dass das leider keinen Sinn ergibt. Deswegen musst du heute mal für unsere Mäuse da draußen so ein bisschen stellvertretend hier deinen Senf abgeben. Deswegen, also wie fandest du, du hast es gerade schon kurz angedeutet, du fandest den wieder besser als Glass Onion. Okay.
Ja. Eindeutig.
Ja.
Also, bei Glass Onion, um es mal so ein bisschen salopp zu sagen, da hat Ryan Johnson schon ein bisschen übertrieben, kann man so sagen, ja. Der hat da echt ein bisschen übertrieben. Ich glaub,
den fanden und viele so ein bisschen zu drüber, ne?
Ja, der war ein bisschen drüber, genau, ja. Und wo der erste Teil noch total charmant rüberkam, auch mit so diesen crazy Ideen, Ana de Armas Figur erbricht sich, wenn sie lügt, super ausgespielt, das mochte ich auch. Das war so, für mich drehte sich irgendwie alles so um diese Fähigkeit, die sie hat irgendwie in diesem Film. Also das so charmant auch zu erzählen, die Idee, ne?
Ja, das ist ja generell immer so ein bisschen. Also, weißt du, ich bin jetzt kein Krimi-Experte, deswegen weiß ich nicht, wie die Filme da so abschneiden im Vergleich zu anderen Werken.
Ja.
Aber ja, klar, ne, ich weiß nicht, wie Rian Johnson das hingekriegt hat, aber der scharrt ja immer einen Cast sondergleichen um seine Knives Out-Filme. Und das schafft er natürlich auch im dritten Teil wieder, ne? Also
ganz kurz, darf ich dem würde ich noch was hinzufügen
ja,
wollen.
Ja, klar.
Ganz besonders, nicht nur das Krimi-Genre, sondern eben dieses Whodunit-Ding, ja. Ne? Also ich bin da auch null drin, ne? Agatha
ja, ja.
Christie oder wie heißt der andere? Hercule Poirot, Tod auf dem Nil. Ist das, auch Agatha? Nee, das ist nicht Agatha Christie. Das ist, glaube ich, ein anderer Autor.
Tod auf dem Nil. Ja,
Hercules Poirot. Das ist auf jeden Fall die Figur, die da so durchgezogen wird, ne? So ähnlich wie hier eben.
Auch Agatha Christie, aber.
Ist auch Agatha Christie, okay.
Ja, okay.
Ja. Also das ist ja so die größte Inspiration und vor ein paar Jahren gab es ja eben dann Neustart dieser Reihe auch,
ja.
Ne? Mit und von Kenneth Branagh.
Genau.
Genau, das ist so das, was irgendwie im modernen Kino dem Knives Out-Zeug irgendwie so am nächsten kommt, ne?
Ja, das würde ich schon sagen. Vielleicht sind die auch so ein bisschen auf dieser Welle mitgeritten. Ich weiß jetzt gar nicht, wer da zuerst dran war. Mord im Orient Express sehe ich gerade von 2017. Und ja, gut, Knives Out, Mord ist Familiensache 2019. Ja, okay, dann haben sie vielleicht tatsächlich diesen Trend einfach mitgemacht. Na jedenfalls, Wake Up Dead Man, der neueste Teil
ganz
dieser
genau.
Reihe. Seit dem 12. Dezember ist er auf Netflix zu sehen. Vorher war er schon in ausgewählten Kinos. Da habe ich ihn leider verpasst. Aber ja, wie gesagt, auch hier wieder ein absolutes Schaulaufen. Ne? Also Daniel Craig wieder als Benoit Blanc dabei. Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Kaylee Spaney. Jeffrey Wright habe ich auch schon gesehen als Bischof. Also das ist wieder so ein Who is Who, Creme de la Creme des Hollywood-Kinos. Ja, vielleicht möchtest du mal kurz, also wir werden jetzt natürlich hier nicht die Einzelheiten verraten, aber so viel kann ich schon sagen, es geht so ein bisschen ins kirchliche Umfeld.
Ja, wir haben hier diesen Priester Judd, Judd Duplantisi.
Von Josh O'Connor dargestellt, ja.
Genau, von Josh O'Connor, der ist so ein bisschen die Hauptfigur. Aus seiner Perspektive ist so das ganze Geschehen erzählt. Man hat auch ihn immer mal wieder als Offsprecher im Ohr und seine Figur ist so ein bisschen im Mittelpunkt. Er wird eben an einen neuen Standort geschickt, wo er so als, ich weiß gar nicht, wie nannten die das, so als Zweitpfarrer, Zweitpriester oder so.
Ja, ja.
Also er kriegt noch nicht seine eigene Gemeinde.
Genau.
Er will seine eigene Gemeinde, ist so, er ist ehemaliger Boxer.
Fand ich geil. So, er ist so ein
ja.
Boxer turned Kleriker, Priester,
ja.
Der dann irgendeinem anderen Dude voll eins in die Fresse haut, weil das so ein richtiges Arschloch ist. Und dann sagen die, weiß ich nicht, das Kirchengericht oder wer auch immer das da ist, so, ja, sorry, ne, also wir finden alle, dass das ein Arsch ist, aber wir müssen jetzt leider irgendwie reagieren und deswegen schicken wir dich in irgendeine Gemeinde in Upstate New York, wo du bleiben kannst, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Und da trifft er dann auf Josh Brolin, der so in dieser Gemeinde so der Chefpriester ist oder was auch immer.
Genau.
Monsignore.
Genau.
Ja, und der möchte ihm irgendwie nicht den Rang ablaufen, sondern ihm so ein bisschen unter die Arme greifen, weil diese Gemeinde wohl zusehends schrumpft. So, das ist so der Anfang. Und da findet dann irgendein Fall statt, in dem ich jetzt noch nicht sonderlich tief drin war.
Nee. Wir haben ja, das ist so die Erz Gemeinde, so der harte Kern dieser Gemeinde, dieser christlichen Gemeinde. Ich muss mal gerade schauen, wie hieß nochmal die Kirchengemeinde, aber ich sehe es hier gerade nicht auf. Weißt du es gerade noch? Hast du es eventuell irgendwo stehen?
Hier steht Chimney Rock.
Nee, die Kirche selbst, wie die heißt.
Ach so, boah, keine Ahnung.
Kirche der barmherzigen Vergebung oder so. So einen ganz komischen Namen auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Das ist so das Gegenstück zu dem Ensemble. Und das ist ja auch immer so ein harter Kern aus Menschen. Beim ersten Teil war es ja eine Familie. Da war es so eine Familienstory.
Naja.
Und die gehörten quasi alle, waren durch... Dadurch, dass sie eine Familie waren, dass sie dasselbe Blut hatten, gehörten die alle sozusagen zusammen. Beim zweiten Teil war es ja so ein Ensemble aus Leuten, die gemeinsam, also die befreundet waren und dann irgendwie gemeinsam, ja, so jeder seinen eigenen Weg irgendwann gegangen ist, aber jeder irgendwie für sich erfolgreich auch, ne? Also jeder hat irgendwie Karriere gemacht, die waren aber schon, haben sich immer, ich glaube, einmal im Jahr noch getroffen irgendwie zu einem,
Was nicht Weihnachten oder so?
Kann auch sein, dass es
Ja, ich glaube, es
Weihnachten
war irgendein
war.
Feiertag auf jeden Fall. Ist ja auch
Ja,
wurscht.
ist ja auch wurscht. Da waren es auf jeden Fall so hippe, hipper Freundeskreis, ja. Und
Ja.
jetzt wollte ich dich aber gerade kurz was fragen. Ach so, ist für dich aus den Trailern, hast du das im Kopf gehabt, wer das Mordopfer ist? Weißt du, wer das Mordopfer
Ich habe
ist?
ehrlich gesagt gar keine Trailer gesehen.
Okay, ich habe auch, glaube ich, nur einmal einen Trailer gesehen und da ist für mich auch nicht irgendwie deutlich geworden, wer das Mordopfer ist. Deshalb war ich relativ überrascht und ich würde das auch hier raushalten. Ich würde jetzt nicht sagen, wer das Mordopfer ist.
Nö, machen wir mal nicht, ne? Nee, nee.
Ja, für die Leute, die jetzt, dann bleiben wir halt ein bisschen vage, aber für die Leute, die jetzt den Film auch noch nicht gesehen haben und wenig darüber wissen, ich finde es ganz cool, das nicht gewusst zu haben. Also mir war es nicht klar, auf jeden Fall.
Ah ja, cool.
Und, ja,
Dann mache ich direkt auch mal
und
den
dieser,
Wikipedia-Artikel hier zu, aber ich schwöre, ich habe es immer noch nicht
ja,
gesehen.
also das verraten wir hier an dieser Stelle auf jeden Fall nicht. Und,
Nee, brauchen wir auch gar nicht, aber du kannst ja mal einfach, ohne da irgendwelche Details zu verraten, einfach mal sagen, so, was ist das ein spannender Fall? So, ist der geil konstruiert? Hat dir das gefallen oder?
also wir hatten ja gerade eben schon den Cast angesprochen. Hier
Ja.
hat Ryan Johnson wieder ein tolles Ensemble zusammengebracht. Und ja, der holt hier auf jeden Fall aus jedem das letzte bisschen Schauspiel raus, muss ich sagen. Also Daniel Craig als Benoit Blanc überzeugt natürlich. Er spielt auch wieder ein bisschen zurückhaltender, würde ich sagen. Im zweiten Teil hat er wieder ein bisschen mehr aufgedreht als im ersten. Und jetzt
Gut,
ist er aber auch wieder ein bisschen zurückgefahrener
der
in.
zweite Teil war auch insgesamt aufgedrehter als der erste, würde ich mal
Ja, total, ne?
sagen.
Wer mir ganz besonders gut gefiel, war auf jeden Fall Glenn Close. Also die war für mich so ein bisschen die
Die
Scene-Stealerin.
Kirchenorganistin, das habe ich auch noch gesehen,
Ja,
ja.
mochte ich total gerne. Sie hat später noch zwei, drei richtig geile Szenen. Josh Brolin gefiel mir auch sehr gut. Er hat noch jemanden zurückgebracht. Ryan Johnson hat Mila Kunis mal wieder auf die große Leinwand gebracht, ne? Sie spielt hier ja, so Sheriff. Sie spielt den Sheriff. Ja, ich habe sie auch länger nicht mehr im Kino gesehen. Also auch cool, dass sie jetzt hier in so einem Murder-Mystery-Streifen mit am Start ist. Kerry Washington natürlich auch großartigen Job. Jeremy Renner, ich gehe jetzt aber die Liste gerade einmal durch. Jeremy Renner, er ist sehr gezeichnet, falls du ihn schon, du hast ihn, glaube ich, noch nicht gesehen. Aber ich würde sagen, der hat ja diesen Unfall gehabt mit dem
Ja,
Schneeräumen,
ja.
mit der Schneeräummaschine. Und ich finde, man sieht ihm das an, dass er irgendwie was hinter sich hat. Irgendwas,
Ach ja.
ja, dass er auf jeden Fall einen Unfall, Krankheit. Ich glaube, der hatte auch Verletzungen im Gesicht.
Ja.
Also ja, ich war schon ein bisschen schockiert, ne? Und ja, und natürlich der Hauptdarsteller Josh O'Connor, den haben wir jetzt auch im Trailer zum neuen Spielberg-Film gesehen. Da scheint er eine große, wichtige Rolle einzunehmen. Ja, gefällt mir. Gefällt mir. Ich habe ihn jetzt nur aus dem Luca Guadagnino, dem Tennisfilm, da hatte ich ihn jetzt gesehen. Aber ja, so der Cast im Allgemeinen sehr, sehr gut auf jeden Fall. Und genau das Richtige aus den Schauspielern rausgeholt. Also ich weiß nicht, Ryan Johnson kann es halt einfach mit einem guten Ensemble, ne? Ähnlich wie Nolan und andere Größen auf dem Regiestuhl. Und Kameraarbeit, wunderbar. Ich habe schon lange nicht mehr so einen gut aussehenden Netflix-Film gesehen, muss ich sagen, ne?
Ach ja.
Also einfach, ja, einfach verdammt gut aussehend. Schön knackig, scharf. Tolle Farbpalette, richtig gut mit dem Licht gespielt. Oftmals hat es mich auch an Spielberg erinnert, muss ich sagen. Mit so einem harten Licht einfach, ne? So einem harten, überstrahlenden Licht, was irgendwie so auch so an den Konturen oder so zu sehen ist, weißt
Ja.
du? Also schon sehr Spielberg inspiriert, würde ich sagen. Es gibt eine sehr interessante Sequenz, in der man so einen Lichtwechsel hat. Du bist in einem Haus drinne und du weißt ja, wie das so ist, wenn die Sonne richtig reinknallt, ne? Du hast halt einfach so einen harten Schatten, harten, überstrahlten Strahl so, ne, an Sonnenlicht.
Ja.
Und dann im Verlauf der Sequenz, die Sequenz ist relativ lang, sieht man halt so förmlich im Haus, dass anscheinend eine Wolke vor die Sonne zieht und es wird viel dunkler, der Dialog ist auch ein bisschen anders und dann zieht sich das so weit, dass die Figuren auch irgendwann nach draußen gehen und es weht schon richtig der Wind und so, ne? Es steht kurz vor einem Sturm, vor einem Gewitter. Also das hat er schon wirklich toll mit eingebaut in diese ganze Szenerie, so Details, ne? So Wetter und Licht, Stimmungswechsel dann, ne? Ob das jetzt so eine kleine Anspielung, eine biblische, göttliche Anspielung sein soll, ne? Das haben wir ja ständig in diesem Film, diese göttlichen, biblischen Anspielungen.
Ja.
Ja. Nee, aber er geht cool. Er geht nicht zu weit damit, ne? Er geht nicht zu weit damit, sodass ich jetzt sagen würde, das ist mir zu on the nose, ist mir zu offensichtlich und auch vielleicht ein bisschen zu overacted oder so. Das könnte man auch über Daniel Craig, also der ist in der einen oder anderen Sequenz ein bisschen am overacten, so eben wie im zweiten Teil, ne? Aber nee, gefiel mir. Also sehr, sehr ausgeglichen, ja. Und nicht zu absurd, ne?
Ja, also du hast mir jetzt auf jeden Fall den Film schon echt schmackhaft gemacht, muss ich sagen. Also, wie das gesagt, der erste Eindruck, den ich von den ersten 20, 25 Minuten hatte, war auch wirklich gut. So, ich hatte mega Bock auf den Fall so und was da so kommen möge, aber ich konnte mich einfach nicht konzentrieren, bin die ganze Zeit so weggepennt. Deswegen, das ist bei so einem Film natürlich dann scheiße. Ich möchte auch selber miträtseln und so, ne? Und auch die ganzen Zusammenhänge verstehen und so.
Ja, dazu kann ich dir sagen, mein erster wirklicher Verdacht war auch der richtige.
Ach so, ja, okay.
So mehr oder weniger, muss ich sagen. Also die Details waren mir, aber ich dachte so, wenn das nicht mal die und die Person ist.
Ja.
Und so war es dann eigentlich auch.
Ja,
und,
okay.
Aber das Motiv, darüber hatte ich gar keine Ahnung, ne? Was das alles soll, wohin das führt und so.
Ja.
Das hat er aber auch wieder schön auserzählt, muss man sagen. Also der Twist selbst, ne? Mhm. Und genau.
Aber
es ist anders als im ersten Teil. Es ist
okay,
jetzt nicht so, dass, das kommt. Im ersten Teil erfahren wir das ja relativ schnell. Und dann sind wir ja in der Perspektive von Benoit Blanc und wie er das quasi von hinten versucht aufzurollen. Ne? Also da wissen wir es ja von Anfang an eigentlich im ersten Teil, wer es war. Und hier wirst du es nicht erfahren.
Okay, ja, gut.
Ja.
Aber, also das Ganze bleibt aber auch schon spannend und knackig, weil, also ich weiß, der Film geht fast 2,5 Stunden, das ist natürlich nicht gerade wenig. Und ich glaube, ich habe so 1-2 Kommentare auch online gelesen, dass Ryan Johnson ja manchmal so Probleme damit hat, einfach auf den Punkt zu kommen, sodass er sich dann so ein bisschen schlängelt um die ganzen Geschichten.
Fand ich nicht.
Fandst du nicht? Okay, gut.
Nee, er lässt sich einfach wirklich Zeit. Nicht als Slowburner oder so, sondern lässt sich echt ein bisschen Zeit auch für die Figuren ein bisschen zu atmen.
Ja, finde ich geil, ey.
Ja, wirklich. Also auch auf eine ganz effiziente Art. Also auch im Sinne des Schauspiels, im Sinne der Figuren Tiefe. Das ist gar nicht so selbstverständlich, ne?
Nee, überhaupt nicht.
Oftmals. Da kriegen einzelne Figuren so ein bisschen Spielraum, wo du dir denkst, ja cool, also die Figuren, die Darsteller haben mehr Zeit, den Figuren auch so Luft zum Atmen zu geben, weißt du? Und dann kriegst du halt mehr Tiefe einfach da in den einzelnen Hauptfiguren so.
Ja.
Wo es vielleicht auch gar nicht nötig wäre, könnte man sagen. Aber ich finde es gar nicht so schlimm, rückwirkend.
Also ich denke da jetzt an. Ja. Ich finde, das ist nie unnötig.
Nee, ich denke da jetzt an eine bestimmte Figur. Ich kannte den Darsteller auch nicht, diesen Daryl McCormack. Und der kriegt dann auch so ein bisschen mehr Tiefgang auf jeden Fall.
Ja. Ja, nee, finde ich geil. Klingt sehr gut. Ich meine, wir werden gleich noch über einen Film sprechen. Der ist fast 1 Stunde länger und da kriegen überhaupt keine Figuren irgendwelchen Raum. So, deswegen, ey, lieber zu wenig als zu viel, sag ich mal. Lieber zu viel als zu wenig, so. Ja, nee. Okay, Wake Up Dead Man. Auf jeden Fall dann wohl ein Streaming-Tipp von Matthias. Den könnt ihr auf Netflix sehen.
Und gleich im Anschluss habe ich mir auf deinen Tipp hin, wenn ich gerade mal so reingrätschen darf, ne?
Natürlich. Noch ein Netflix-Film, ja.
Ja, genau. Habe ich auf deinen Tipp hin quasi diesen Dream. Train Dream? Dream?
Train Dreams, ja.
Train Dreams. Habe ich mir den eingeschaltet.
Ja.
Eingeschaltet. Den habe ich aber wiederum nicht gepackt.
Ich da sagen, war ich da hat's dich dann 15, umgehauen.
Ja. Ja, 15, 20 Minuten, da war es schon spät.
Ja, ja.
Aber gefiel mir auch sehr gut, was ich da bis dahin gesehen habe. Ganz besonders die Kameraarbeit.
Ich, ne? So, ich habe mich kurz gefragt, ob ich das vorhin falsch verstanden habe oder ob du auch da die Kameraarbeit gelobt hast. Aber ja, gut.
Auch.
Dann, ja, ja, okay.
Vor allem, ne, es war ja eben 4:3, glaube ich auch. Ne?
Ja, der, ja, ja. Genau.
Seitenverhältnis, also ja. Kein... das. War ich auch erstmal überrascht. Und dann eben, was die mit der Kamera machen, wie beweglich die da ist, ne? Wie sie einfach auch mal den Figuren folgt und die dann so im Zentrum des Geschehens hat, ne? Also wirklich so Center Framing nennt sich das, ne? Dass man so die Figur in der Mitte hat und da nicht so dieses typischen goldenen Schnitt oder so. Ja, eine sehr smoothe Kamera auf jeden Fall. Muss ich auch nochmal gucken, wie die das, was da noch so. An Behind the Scenes gibt, ja. Aber erzähl mal, was haben wir denn da eigentlich so im Detail? Neo-Western, ne, könnte man sagen.
Ja, durchaus. Also, ja, was heißt Neo-Western? Also, es geht um einen Holzfäller namens Robert Grainier, oder was heißt Holzfäller? Er ist irgendwie so ein bisschen so ein Gelegenheitsarbeiter. Ne? Er tut irgendwie alles, um überhaupt irgendwie an Arbeit zu kommen.
Ein Trapper hätte man.
Ja.
Vielleicht
ja.
Vorher so, ne?
Ja. Der wird im späten 19. Jahrhundert geboren, ich glaube irgendwie so in den späten 1880er Jahren, und dann begleiten wir ihn so in den 80 Jahren seines Lebens, wobei der Großteil des Films dann tatsächlich in seinen goldenen Jahren, sag ich mal, stattfindet, so, ich weiß nicht, in seinen 40ern vielleicht oder so. Und der tut, wie gesagt, dies und jenes, der arbeitet zum Beispiel daran mit, dass die Zugstrecke, die Bahngleise durch die USA verlegt werden kann. Da erlebt er schon ein erstes sehr traumatisches Erlebnis, das ihn in seinem Leben nie wieder so richtig loslassen wird. Da geht es um den Tod eines chinesischen Arbeiters. Wir erfahren gar nicht so richtig, warum der, also der wird halt getötet, ist jetzt auch kein großer Spoiler, von so Weißen. Wir wissen gar nicht genau, warum. Aber das Bild dieses Arbeiters, mit dem er sich ohne große Worte verstanden hat, das lässt ihn für sein Leben lang nicht mehr los. Und dann passieren immer mal wieder so kleine Dinge, ja. Er lernt eine Frau kennen, mit der er auch ein Kind bekommt. Er lernt einen anderen, etwas älteren Arbeiter kennen, der von William H. Macy dargestellt wird. Und der Film springt sehr tief in die Beziehung, manchmal eher oberflächlich, manchmal durchaus tiefgründiger, zu diesen ganzen Figuren rein, die sein Leben prägen. Und das ist es im Grunde auch. Also der Film hat jetzt keine krasse Handlung. Da wird nicht groß von Plotpoint zu Plotpoint gescheucht, sondern der Film lebt eher für den Moment. Ja, das sind alles ganz entschleunigte Momente. Ich meine, die sind da im 19. Jahrhundert, im frühen 20. Jahrhundert in irgendwelchen Wäldern in den USA. Ja, da gibt's keine Hektik im Alltag. Ja, die sind da einfach umfällen ein paar Bäume so und unterhalten sich dann abends über Gott und die Welt. Und das ist so der Vibe dieses Films. Der geht 102 Minuten nur, aber die... Ich sag mal, die fühlen sich dann auch nach 100 Minuten an. Also es ist nicht so, dass das in einem vorüberzieht. Aber das soll es auch gar nicht. Ja? Wir sollen ganz bewusst im Moment leben und das Leben dieses Mannes beobachten. Und das ist wunderschön festgehalten. Du hast es gerade schon gesagt, ich kenne den Kameramann übrigens überhaupt nicht. Adolfo Veloso, habe ich noch nie gehört. Aber der hat einen schönen Job gemacht, die Wälder festzuhalten und das Arbeiten festzuhalten und die Männer bei der Arbeit festzuhalten. Bildlich im 4:3 Format. Warum, weiß ich nicht unbedingt. Meistens soll das ja irgendwie eine gewisse Enge darstellen. Das ist jetzt da im Wald eher nicht der Fall. Die sind ja meistens in der weitläufigen Natur unterwegs. Vielleicht soll es einfach künstlerischer wirken, kann ich mir auch vorstellen. Und ja, der Mann wird dann natürlich auch einige Schicksalsschläge, wird von einigen Schicksalsschlägen ereilt, die ich jetzt nicht näher benennen möchte, da könnt ihr dann mal einschalten. Der Film ist vor allen Dingen von Kritikerinnen und Kritikern, die ein Herz fürs Arthouse-Kino haben, sehr hoch gelobt worden. So auch von mir, ich fand den auch ganz toll. Ich muss mal schauen, ob er es in meine Top 10 schafft. Es könnte tatsächlich sein, ich muss aber auch noch den einen oder anderen Film, unter anderem Glass Onion, Wake Up Dead Man so, nachholen. Aber von mir auf jeden Fall mal eine Empfehlung, falls ihr Bock habt auf Filme, die sich weniger gehetzt anfühlen als der Film, den wir danach gleich im Anschluss noch besprechen werden. So, das ist was ganz Entschleunigtes hier und ich lieb's.
Und das auf 100 Minuten, ne, wie du schon gesagt hast. Also ich bin auch sehr gespannt, wo der Film da so Luft zum Atmen holt, herholt. Und also nicht langweilig rüberzukommen, nicht nachher eine Arie an langgezogenen Bildstrecken irgendwie zu haben, so, ne?
Ja, gut, aber dafür hat er dann doch noch genug Handlung.
Ja, siehst du? Ja. Das ist doch geil, ey. Genau. Also es klingt auf jeden Fall super gut. Ich habe auch echt Bock gehabt, mir den anzugucken. Bin nur leider dann eingepennt, wie schon gesagt, ey. Das, ja. Krasser Kontrast jetzt, ne? Mit Avatar tatsächlich.
ja.
Der dritte Teil. Und er kam aus dem Nichts, kann man so sagen. Ich habe, glaube ich, auf den zweiten Teil habe ich noch ein bisschen mehr hingefiebert.
Ja.
Und habe auch öfter den Trailer geguckt und so. Und hier hatte ich auch, glaube ich, nur ein, zwei, drei Trailer mal irgendwie gesehen. Ich würde auch behaupten, das Marketing ist gar nicht so krass. Man wird nicht überall damit irgendwie so zugeschissen. So, weißt du, eine Coca-Cola, McDonald's-Kampagnen und so ein Zeug irgendwie, dass du da ständig auch in Supermärkten oder auf irgendwelchen Cornflakes und was weiß ich nicht wo auch noch Werbung davon hast, ne?
Ja. Und das ist direkt ein interessanter Punkt, den wir gleich nochmal aufgreifen müssen. Ich hoffe, ich erinnere mich noch dran.
Kapitalismus.
Nee, nicht mal unbedingt. Wir können es auch jetzt schon sagen. Ich finde einfach, Avatar findet popkulturell überhaupt nicht statt.
Mhm.
So, und dafür, dass das zwei der drei erfolgreichsten Filme aller Zeiten sind, Avatar und The Way of Water, finde ich das schon krass. Und das ist ja so ein bisschen auch die Frage, woran liegt das denn eigentlich?
Da kann ich noch einen draufsetzen jetzt, indem ich sage, dass ich mal aus dem Kino komme und sage, ich wünschte, ich hätte den Film in 3D gesehen.
Oh.
Obwohl das ja eigentlich auch tot ist, das 3D-Kino, ne? Das war schon immer. Ja. Also es ist mal aufgetaucht, keine Ahnung, in den 80ern oder so, dann ist es relativ schnell wieder verschwunden und dann ist es wieder mal aufgetaucht, Anfang der 2010er Jahre, Mitte, Ende der 2010er Jahre oder Ende mit Avatar überhaupt erst offen.
Ja.
Und dann war es halt schnell wieder weg irgendwann so nach.
Das hat ja auch im Heimischen überhaupt nicht funktioniert. Ne? Ohne Scheiß, ich hatte sogar einen 3D-Fernseher zu Hause. Ich weiß nicht, ob du auch einen
hattest. Mein Vater auch, ja.
Aber ich hab da vielleicht zweimal Filme drauf in 3D gesehen. Danach dachte ich mir so, ja komm. Weil mittlerweile, ich bin ja langweilig und alt geworden, weißt du ja, ne? Und mittlerweile muss ich echt sagen, so dieses 3D reißt mich aus der Immersion raus, statt was oben drauf zu setzen. So, das geht mir irgendwann auf die Nerven. Weil das ist
ein richtiger Otto geworden.
Ja, ich bin voll der Otto geworden. aber das ist das, was du mir heute schon geschrieben hast bei Telegram. Dieses Brille über der Brille tragen. Da geht's schon los, das geht mir schon auf die Nerven. Und dann finde ich auch, wirkt das teilweise total, und da muss ich dir jetzt leider enttäuschen, auch die 3D-Version wirkt einfach total verwaschen. So, als hätten sie den Fokus falsch gezogen oder so.
Ja.
Oder die Schärfe falsch gezogen. Ich meine, so eine gewisse...
Spannend, das war...
Ja, so eine gewisse, das muss ich dir ja nicht erklären, so eine gewisse Bewegungsunschärfe ist ja normal, ne, aber dass auch das stille Bild, sag ich jetzt mal, wo sich gerade nicht groß bewegt wird, auch schon irgendwie unscharf aussieht, finde ich dann nicht mehr normal. So,
es war ja dann immer in so Szenen, wo, da habe ich richtig Augenschmerzen gekriegt. Also ich habe die 2D-Version gesehen und ich habe das ernst gemeint. Ich dachte ja auch so, oh Mann, hätte ich doch lieber die 3D-Version geguckt.
Ja.
Weil so kenne ich Avatar und so bin ich es gewohnt. Das ist sehr schön knackig, scharf und mit vollen Farben zu erleben und voll in der Immersion zu versinken vor allem. Ne? Also nicht darüber nachzudenken, oh, ist das hier Special Effect? Ist das von einem Greenscreen gedreht? Diese Gedanken habe ich nie bei Avatar.
Aber wir wissen, dass alles von einem Greenscreen gedreht wurde.
Ja. Indirekt. Ja. Eigentlich nicht, nee. Es ist eigentlich alles Mocap und in einem digitalen Raum. Also du brauchst gar keine Greenscreens, ne?
Oder so, Aber wir wissen nichts davon, ist sogar, echt so.
Ja. Aber das macht vielleicht die Immersion sogar noch besser, weißt du?
Weil du
eben keine Gedanken darüber machst, oh, da sieht man jetzt aber, dass das gegreenscreened ist, dass die nicht wirklich draußen stehen oder so, ne?
Ja.
Und was ich jetzt nur noch kurz sagen wollte, also meistens in Halbtotalen oder in Totalen, ne, wenn auch das Wasser irgendwie im Bild war oder Feuer, da habe ich so richtig Augenschmerzen gekriegt, das hat mich irgendwie genervt, diese Szenen und dann eben natürlich wieder diese variable Framerate, ne, die variable High Framerate. Genau.
Ja, das wollte ich fragen. Also die gab es da auch.
Ja, garantiert. Also das war, also ich habe jetzt eine High Frame Rate Vorstellung gewählt und
ach, du musstest die extra halt, wählen.
Konnte ich, ja.
Ach so.
Ich konnte auswählen. 3D, 3D HFR.
Ach so.
Oder 2D HFR.
Ah ja, okay.
Ich denke mal, es gibt auch keine HFR-Version.
Ja, die würde ich ehrlich gesagt gerne mal sehen. Also 2D und kein HFR. Weil das sind für mich alles so technische Kinkerlitzchen, die brauche ich nicht. Genauso wie Nikolai immer ankommt mit diesem 4XD-Scheiß oder wie das da heißt. Ey, das ist mir alles, taugt mir alles nix, ey.
Das ist auch, glaube ich, nicht im Sinne des Filmemachers,
na, also wenn
4XD.
Ja, also wenn ein Film mich in seiner reinsten Form nicht überzeugen kann, ja, dann auch nicht, erst recht nicht mit diesem ganzen technischen Hickhack-Scheiß oben drauf, weißt du?
Firlefanz.
Ja, brauche ich alles nicht. Und ja. Ich zahle ganz bestimmt keine 9 Euro on top, damit mein Arsch da ein bisschen durchgeschüttelt wird von meinem Kinositz. Da gehe ich lieber nochmal ins Kino mit den 8 Euro extra. Gut, ich zahle ja momentan jetzt eh nicht mehr fürs Kino, weil ich ja dieses Abo da habe, aber wenn ich das müsste, dann würde ich es nicht machen.
Ach so, wie heißt das, warte mal, 4DX war mit den Sitzen und wie heißt das, wo du links und rechts nochmal 2 Screens extra hast?
Ja.
Das heißt auch nochmal irgendwie, ne? Screen X,
kann Screen das sein? X, ich glaube auch Screen X, ja.
Das ist nochmal was anderes.
Ja, okay, Screen X, genau, 4D. Screen X. Ja. Nee, ich war auch bei 4DX. Heißt das 4DX, ja.
Das sind die Sitze dann.
Genau.
Ja. D-Box, D-Box auch anders
genannt. D-Box, genau. Ja. Nee, finde ich alles nervig. Und dann gibt es ja, glaube ich, auch noch diese Formate, wo du dann, ich weiß nicht, ob du jemals im Moviepark Germany warst.
Ja, 4D-Kino, ja.
Genau, die Scheiße und dann wird dir ja noch Wasser ins Gesicht gespritzt und Luft in die Fresse geföhnt. Das ging mir auch schon wahnsinnig auf den Sack damals. Und solche Kinos
gibt es
ja, glaube ich, auch mittlerweile.
Hast du den Piratenfilm gesehen mit Leslie Nielsen?
Ich glaube, ja.
Der war doch geil. Ich fand den geil.
Ja, gut, also
4D-Kino.
Weißt du, danach war es halt so ein Film, wo SpongeBob und Patrick auf so komischen Stöcken da rumgehüpft sind. So, weißt du, wie heißt ja, die gut. Dinger nochmal? Du kennst die, ne?
Stelzen.
Nee, die sehen aus wie so ein Presslufthammer, aber haben aber unten so eine Feder, dass du da so drauf rumhüpfen
Ach so. Kannst.
Pogo-Sticks.
Ja,
Pogos,
ja, ja.
Ey. Also, wie gesagt, ich bin alt und langweilig geworden und deswegen taugt mir sowas alles nichts. Da habe ich alle keinen Bock drauf. Aber gut, bevor wir jetzt hier ewig und breit über sowas diskutieren.
Man könnte sagen, dass so viel zum Stand der Technik.
So viel zum Stand der Technik, genau.
Bei Avatar. Und das ist ja auch ein Benchmark. Also das kann man ja auch, jetzt haben wir ja schon 3 Filme zur Auswahl. Wenn jemand mal Avatar wenigstens das Zugeständnis konnte ja jeder machen und immer sagen, ey, es sieht aber super geil aus, auch in 3D, ne?
Ja,
das war ja immer das, was bei Avatar gesetzt war, so, ne?
Ja.
Jetzt kommen wir mal zur Geschichte.
Ja, genau. Ohne Scheiß, könntest du jetzt die Synopsis geben?
Also, was mir fehlt, was mir fehlt, sind die ersten 5 Minuten des Films.
Ach, du bist zu spät gekommen, oder was?
Genau, genau.
Ach, Bruder.
Krankenwagen-Einsatz.
Ach so, ja, okay.
Ja, also das...
Aber gut, die ersten 5 Minuten tun ja nichts zur Sache.
Nee, ich bin so ungefähr da eingestiegen, wo der Sohn von Jake Sully die Knarren da aus dem Wasser fischt.
Ja.
Ein bisschen vorher noch.
Ach, an die Szene kann ich mich zum Beispiel gar nicht mehr erinnern.
Okay,
so, weißt du, aber das?
Er findet...
Ja, also jetzt, wo du es sagst, ja, aber hätte ich dir jetzt so aus dem FF nicht mehr sagen können. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte jetzt große Schwierigkeiten, dir jetzt an dieser Stelle die Synopsis zu geben. Und der Film ist erst 2,5 Wochen her, dass ich gesehen habe, weil ich finde, es passiert so viel, aber so viel davon ist irrelevant, dass es auch schwierig ist für mich, die Ereignisse herauszufiltern, die den Plot und die ganze Geschichte auch filmübergreifend voranbringen. So.
Also, ja, jetzt wo du es so sagst, ist es wirklich ein relativ großes Wirrwarr, aber ja, während des Films habe ich mir zum Beispiel ich habe mir mehr Gedanken darüber gemacht, das, was James Cameron da so geschrieben hat, oder ich weiß gar nicht, hat er das selber geschrieben oder hat er noch einen Co-Autor, ich weiß es gerade nicht.
Ich glaube, also ich habe mal darauf geachtet, ich glaube, die hatten da irgendwie 3 Credits oder so.
3 Credits, ja.
Ja, also 3-4 Leute haben da ein Drehbuch geschrieben. Und da muss ich echt sagen, ernsthaft, und das ist alles, was euch zu viert eingefallen ist. Boah.
Naja, ja, okay. Also ich sehe hier auf jeden Fall Potenzial. Spüre ich schon. Pass auf, was ich mir, die Fragen, die ich mir gestellt habe zu diesen Punkten, wie das Spider beispielsweise, ne, dass er plötzlich, also die bringen in dem Film, bringen sie plötzlich die Dringlichkeit mit rein. Menschen können ja auf Pandora nicht ohne Atemmaske atmen.
Ja.
Und dann wurde eben das so zu einem, ja, zu einem zentralen Element, dieser Umstand, dass eben dieser Spider, ja, dass seine Maske auch mal leer sein kann, dass er irgendwie eine Ersatzmaske hat und so, ja, und dass er eben ja nicht unendlich Atemluft hat, so. Und ich habe mich dann eben gefragt, als das so zum ersten Mal auf den Plan kam, dachte ich mir auch halt schon so, hä, wozu macht ihr das jetzt, ne? Also was bringt das jetzt die Geschichte weiter? Mhm. Also im Grunde so ist es irgendwie nur, um ein bisschen Drama zu machen, ein bisschen Spannung aufzubauen. Dafür ist es halt schon sehr lazy Storytelling, ne? Mhm. Aber
sie brauchen halt einen Grund, um die Sullys von diesem Metcalina-Volk da wegzubekommen.
Genau.
So, das ist einer der Gründe. Der andere Grund ist ja,
stimmt,
ich glaube zumindest...
Da kommen ja diese Händler ins Spiel, ne?
Ja, das auch, aber ich meine mich auch erinnern zu können, dass Jake Sully irgendwann auch sagt, okay, ich möchte hier auch irgendwie weg, um das Volk hier nicht in Gefahr zu bringen, weil Crouch ist ja nur hinter mir her, irgendwie sowas.
Genau.
Aber du hast recht, stimmt, diese fliegenden Händler kommen da vorbei.
Diese fliegenden Händler, die ja auch, die hatte ich ja schon fast vergessen, weil die in der ersten halben Stunde schon da sind und später keine Rolle mehr spielen, aber auch sehr... Ja, aber trotzdem, was für einen Auftritt die haben halt, ne, mit riesigen biomechanischen Luftschiffen irgendwie so.
Es sieht ein bisschen aus wie so, also die Viecher, die das fliegen, sehen irgendwie, haben schon irgendwie was von so Rochen, ne?
Ja, tatsächlich.
Ja, und das sah ja auch, klar, gebe ich ihm wieder, sah optisch sehr beeindruckend aus, ja.
Absolut.
Ja.
Muss ich auch sagen. Ich fand es jetzt ästhetisch nicht so geil irgendwie. so ein riesiger, fliegender Hautlappen, sag ich mal irgendwie. So ein aufgeblasener Hautlappen, Fischhautlappen.
Ein Lederlappen.
fand ich jetzt nicht so ästhetisch, aber war schon eine coole Idee, so auch, wie es gesteuert wurde und auch diese, wie nannten die Windhändler oder so, ne? Dass die halt so auf dem Wind reiten auch irgendwie, ne?
Ja.
Und, ja, also, aber, jetzt um nochmal zu Spider zurückzukommen und seinem Problemchen, dass er eben Atemluft braucht.
Ja.
Das hat, ich sag mal so, also er im Verlauf des Films baut er sich ja auch nochmal eine besondere Verbindung zu Ava auf, also zu dieser Gottheit.
Ja.
Und so in der Part, der mit ihm erzählt wurde, das gefiel mir schon ganz gut. Fand ich cool irgendwie so, um die Lore zu vergrößern, zu erweitern, ne? Mhm. Aber der Teil, den jetzt Grace betrifft, oder diesen Klon von Grace.
Kiri.
Also, Kiri heißt sie, ne?
Ja.
Ach stimmt, wie der Käse.
Genau. Und,
den Part, das war mir ein bisschen too much. Also sie hat so ein paar, ich sag mal so, Inside-Ava-Sequenzen. Und da weiß ich noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, muss ich sagen. Ne?
Ja. Also ich muss sagen, es war visuell immer ganz cool umgesetzt eigentlich.
Ja, die aber fand ich, weißt du, die fand ich zum Beispiel zu cheesy, mit diesem Gegenlicht, dieses lilane Gegenlicht.
Ja, ja, ja.
Das waren cheesy Sequenzen für mich, muss ich sagen.
Ja, ich wollte gerade sagen, das driftet teilweise fast schon in so esoterische Schwurbel ab.
Ja,
so.
Ja.
Und ja, plus, sorry, ich kann halt diesen Anakin Skywalker unbefleckte Empfängnis The Chosen One Arc echt nicht mehr sehen, Alter.
Ja.
Och, Junge.
Das habe ich ein bisschen, das habe ich gar nicht so ernst genommen, muss ich sagen, als gar nicht so wichtig. Plötzlich kam sie ja mit dem Thema, ne, dass sie dann irgendwie sagen, oh Kiri, wir haben hier ein großes Geheimnis, das werden wir dir jetzt das werden wir jetzt lüften, weißt du so, ne? Und dann ist das ja eigentlich gar nichts. Also,
ey,
Fand ich jetzt, ja, also ich habe es als eine Luftnummer empfunden.
Ja, also das ist
dafür, ja jetzt, dass es so aufgebaut wird, ne?
Das ist ja jetzt auch schon nicht gerade ein Kompliment, aber Alter, ganz ehrlich. Stell dir mal vor, du sitzt da mit 3-4 Leuten, um ein Drehbuch zu schreiben und das Einzige, was dir einfällt, ist, wir machen aus ihr den Jesus. Natürlich, was denn auch sonst?
Ey, komm.
Also,
Alter. Mach dir mal keine Sorgen. Ich glaube, das wird nicht so. Wenn es wirklich noch zwei Teile geben sollte, dann wird das, glaube ich, es wird ja zwei Teile noch geben. Oder mindestens einen, schätze ich mal, ne? Ich bin übrigens gespannt, wie der hier an der Kinokasse performt. Ja, bin ich jetzt sehr gespannt.
Also James Cameron, diese Aussage halte wiederum ich jetzt für eine Luftnummer. Wenn der Film nicht 2 Milliarden macht, höre ich komplett auf, Filme zu machen. Bla, bla, fucking bla.
Was? Also, warum das?
Das hat er der Presse erzählt. Ja, weiß ich nicht, weil wenn die Leute diesen Schund nicht sehen wollen, den er mittlerweile macht, tut mir leid, dann ist er halt irgendwie die beleidigte Leberwurst. Nee, aber also, guck mal. Also sie haben jetzt 2 Filme lang Kiri quasi als Female Jesus aufgebaut. Natürlich müssen wir das im 4. Film dann irgendwie noch verwenden, ey.
Auf jeden. Ja. Also, je nachdem wie jetzt, ne? Diese ganze Nummer, wie gesagt, jetzt, wir haben es ja schon gesagt, ne? Dass sie keinen Vater hat, also, ne? Dass sie die göttliche Empfängnis oder Ava, dass sie Ava aus Ava heraus irgendwie.
Das hätte man sich aber auch schon im zweiten Teil eigentlich denken können. So.
Ja. Aber sie sagt ja selber, ich bin Klon oder was, ne? Sagt sie, war doch ihre Reaktion. Also das ist so der Grund, warum ich jetzt sagen würde, ich glaube nicht, dass das noch viel deeper wird in der Hinsicht, sondern ihre anderen Fähigkeiten werden dann eher so in den Vordergrund gestellt, weißt du?
Ja, ich meine, im Grunde hat sie ja jetzt das Kapitel des Außenseitertums auch hinter sich gelassen, weil sie kann ja jetzt.
Ja.
Sex
oder sie weiß, sie weiß, was sie kann und was sie nicht darf. Sie weiß, was sie darf und was sie nicht darf. So.
Kann halt sein, dass sie jetzt übelst OP wird im nächsten Film, ne? Weil sie ist ja jetzt im Grunde
möglich.
Awas Link zur Erde so mäßig oder zu Pandora.
Ja. Und das kann, darüber habe ich sogar noch gar nicht so viel nachgedacht, muss ich sagen, weil für mich die viel zentraleren, interessantere Figur ist ja tatsächlich Quaritch, ey. Und diese ganze Spider-Arc. Weil das gefällt mir wirklich gut, muss ich sagen, wie unberechenbar er ist in seiner Haltung. Deshalb auch, ne, dieses Zitat irgendwie, wie ist es, deine eigene Rasse zu verraten? Also das ist aus dem ersten Teil. Oder wie fühlt es sich an, die eigene Spezies zu verraten?
Und dann sagt poppt ja Quaritch zu Jake. Alter.
Ja, pass auf. Ja, Mann. Aber mir ist das halt im Film aufgefallen, weil wir haben ja nochmal, Quaritch hat ja nochmal eine Vorgesetzte, den General da, ne? Und sie sagt ja zu ihm irgendwie so, sie sind eine Schande für ihre Uniform, sagt sie dann halt, ne? Ja. Und ich dachte erst, sie sagt auch irgendwie so, ey, du bist eine Schande für die Menschheit oder so ein Scheiß, aber dann meint sie halt die Uniform.
Ja.
Und dieses ganze Marine-Ding, das spielt ja auch immer noch eine Rolle irgendwie so zwischen Quaritch und zwischen Jake Sully, ne? Und dass sie halt auch so einen Ehrenkodex haben.
Also da muss ich zwei Sachen sagen, tatsächlich.
Ja.
Oder führe ruhig deinen Gedanken zu Ende und dann
Lass mich ganz kurz gucken. Ich war eigentlich. Also wie gesagt, diese ganze Quaritch-Geschichte gefällt mir wirklich gut, muss ich sagen. Also bleib, wenn Cameron wirklich dabei bleibt, weißt du, und uns da noch ein bisschen mehr zeigt, sein Schicksal ist ja, also ich weiß nicht, wie du es verstanden hast, aber Quaritch's Schicksal ist ja nicht ganz eindeutig erzählt worden, ne?
Nee,
gut. Oder war das zu viel? Muss ich das rausschneiden?
Nein, ist gut.
Nee, so kann man das doch sagen, oder?
Ja. Also, mein Take ist, zum einen finde ich eigentlich seine Anwesenheit in diesem Film generell ein bisschen bedauerlich, weil das ist für mich einfach so, dass der Kronzeuge dessen, dass James Cameron einfach keine Ahnung hat, was er mit diesem Franchise anfangen soll. Dass wir jetzt im dritten Film zum dritten Mal denselben Bad Guy haben. Und es ist anders als so ein Lord Voldemort. Ja, das kannst du einfach nicht miteinander vergleichen. Oder Sauron oder so. Weißt du, wenn Quaritch stirbt, so das bedeutet ja einfach gar nichts. Ey, weil dann kommen sie halt um die Ecke und sagen, ja, wir haben ja seine DNA. Bis jetzt, ja? Weil jetzt kam es ja zu diesem Zerwürfnis zwischen ihm und der RDA oder der Army. Deswegen bin ich mal gespannt, was als nächstes passiert. Denn ich habe jetzt das Ende des Films nicht als seinen Tod interpretiert. Aber ich glaube, falls er das nächste Mal stirbt, könnte das final sein. Weil er wird ja keinen neuen Avatar von der RDA / von der Army bekommen. So, das ist schon mal spannend, weil jetzt hast du halt nicht diesen Typen, der unendlich oft einfach wieder spawnen kann, wenn es ihm gerade passt. und das nächste finde ich, ich fand diese Dynamik zwischen Jake Sully und Quaritch super weird, Alter.
Also, ich fand's geil. Also mich hat's geil. Überrascht. Der Storybeat hat mich total überrascht, dass die jetzt, und das kommt ja schon relativ früh im Film, ne, dass sie so Team-Up machen.
Ja, aber guck mal, die beiden, seit Jahren bekriegen die sich und rennen sich hinterher und dann treffen die sich, und nur weil es jetzt irgendwie diesen Spider gibt, wo ich übrigens überhaupt nicht nachvollziehen kann, woher Crouch die Gefühle für den nimmt, aber das steht jetzt mal auf dem anderen Blatt, dann sagen sie so, ach, nee, warte mal kurz, Spielstopp, okay, Spielstopp. Wir säbeln uns jetzt kurz nicht die Kehle durch, sondern retten jetzt kurz den Affenjungen. Ich bin so, Alter, what? Dann trällern sie eine Runde Kumbaya und in der nächsten Szene gehen sie dann wieder aufeinander los.
Ah ja, boah, so, ey, Alter. Ja. So war es ja nun wirklich nicht. Quaritch sagt ja auch zweimal irgendwie so, was sollen wir jetzt Händchen halten oder was? Ne? Sagt er ja auch irgendwie so zu ihm. Und zum einen dieses unendlich Spawnen, ich habe das nie irgendwie so als erzählerische Hürde gesehen. Also vielleicht habe ich das nicht richtig abgespeichert oder nicht richtig realisiert, aber
Er ist nur einmal gestorben.
Ja, also ich meine aber auch nur, die werden da nicht unendlich Klone von Quaritch hinterher schieben. Das ist, glaube ich, nicht die Idee irgendwie von deren also der Avatar, den haben die ja auch, glaube ich, auf der Erde herangezüchtet, wird im zweiten Teil gesagt. Quaritch Avatar.
Weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Ich habe den echt lange nicht mehr gesehen, den zweiten Teil.
Doch, die haben den an der Erde schon, Erde schon, bevor er selber nach Pandora aufgebrochen ist, haben die ja schon angefangen, den anzuzüchten. Mhm. Und die Reise dauert ja 6 Jahre oder was, ne?
Ja.
Genau, deshalb, das ist, glaube ich, so erzählerisch ist das jetzt keine Hürde irgendwie zu, dass der Bad Guy nicht stirbt. Und guck mal, ich meine, im Grunde wird er ja auch so ein bisschen ausgetauscht jetzt im zweiten Teil, ne? Im dritten. Dass er ja gar nicht mehr der Hauptbösewicht ist, so in dem Sinne, ne? Er ist ja eben ich will jetzt nicht sagen Zerrissenheit, obwohl man das schon so nennen kann, ist ja schon so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt dieses Konflikts zu Jake Sully, und was die beiden halt verbindet, ist schon Spider. Warum auch nicht, ne? Ist ja sein Ziehsohn, aber wo ich dir recht geben muss, ist die Herkunft von dem Jungen ist ein bisschen schwammig und auch sehr im Nachhinein erst erzählt. Ja. Hier in dem Film erzählt ja Quaritch, dass die Mutter dann bei einem Einsatz auf Pandora gestorben ist. Wo ich mir dann kurz gedacht habe, hä, soll das irgendwie diese, wie hieß sie noch, Letty? Die Hubschrauberpilotin aus dem ersten Teil, gespielt von der Fast and Furious.
Michelle Rodriguez. Die hieß anders. Wie hieß sie denn nochmal?
Das wäre auch zu krass, oder?
Der eine Typ hieß Norman Spellman und sie hieß Trudy.
Trudy, nicht Letty.
Was ist denn Letty für ein Name?
Letty nicht?
Letty.
Nee. Doch, guck mal hier, Letty Ortiz. Fiktiver Charakter. Ach, guck mal, sie heißt Letty in Fast and Furious, Mann.
Ach, so ist das.
Okay. Ja. Letizia. Also das ist auf jeden Fall ein Mysterium. Ich würde da gerne mal Gesichter, Daten und Fakten sehen, wer hier die Mutter von Spider sein soll. Da muss Cameron noch ein paar Beweise nachliefern.
Also es
oder
ist ja
eine
wohl,
Serie. Er kann auch eine Serie machen.
Ja, also es ist ja wohl so, dass es zu Avatar auch tatsächlich Bücher und Comics und so gibt, die auch kanonisch sind. Aber ey, ob ich jetzt Bock habe, die zu lesen, weiß ich jetzt auch noch nicht.
Ja, es gibt auch ein Videospiel.
Ja, gut, aber da kommen, glaube ich, keine Charaktere vor, die irgendwas mit der Filmreihe zu tun haben.
Aber ich muss trotzdem sagen, also wie gesagt, der Film, der schließt ja nahtlos an den zweiten Teil, hat er angeschlossen, ne? Da war kein großer Zeitgap, weil mir fehlen ja die ersten 5 Minuten, deshalb weiß ich es nicht so ganz genau.
Weißt du, woran du das erkennst? Die Clanführerin von diesen Reef-Navi.
Ja. Ach stimmt, sie ist noch schwanger.
Die ist noch schwanger, genau.
Kate Winslet,
exactly. Ja. Die ist noch schwanger, genau, deswegen.
Ey, und jetzt muss ich was sagen. Das muss ich dich, glaube ich, nachher fragen, weil das ist ein harter Spoiler. Ja, das ist ein harter Spoiler, das will ich jetzt hier nicht erzählen. Es hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich hinter mir in der Reihe 7 nervtötende Jugendliche hatte, die einfach den ganzen verfickten Film durchgequatscht haben. So.
Boah, ich hätte ihn so das Maul gestopft, ey. Also,
das ist. Entschuldigung, dass ich das so sagen muss, aber ich habe sowas noch nie erlebt. Ey, da werde ich zum Nikolai, Alter. Da werde ich zum...
Halt die Fresse.
Ja, nee, also ey, das ist, ja, ich habe, ohne Scheiß, ich habe bestimmt eine Stunde überlegt, sage ich, halt den Mund, halt die Schnauze oder halt die Fresse. Weißt du, so, es war, und ich hatte ja 3 Stunden Zeit zu überlegen.
Stimmt.
Die haben durchgelabert.
Boah, Junge, ey, das
so. Ich sag nur, er fragt, der sitzt ganz hinten in der Reihe und fragt die Reihe durch, will jemand noch Käsesoße? Will jemand noch Käsesoße? Willst du Käsesoße? Keiner reagiert und er fragt trotzdem weiter. Geil, weißt du, in einer Lautstärke. Oh, nee, ey.
Boah, da wäre mir aber nach 5 Minuten der Sack geplatzt, ey, ohne Scheiß.
Respektlos as fuck.
Total, ja? Total. Ey, so. Leute, wenn ihr im Kino seid, haltet die Fresse. Ohne Scheiß, das ist nicht so schwer.
Man hört euch, Alter, man hört euch.
Ja,
man hört euch, auch wenn ihr denkt, man hört euch nicht.
Ja, voll.
Das ist halt das Problem, ey. So, jetzt habe ich alle Schimpfwörter hier für die Episode verbraucht. Ja.
Geil, Alter.
Gefiel mir aber auch sehr gut, wie das eine, ich schätze mal, an dieser einen Stelle wurde das eine Fuck im Film eingesetzt, von diesem Biologen.
Da gab es wirklich einen Fuck, ne? Ich habe mich kurz gefragt, ob ich denn mir das eingebildet hätte oder so.
Das haben sie auch, in der deutschen Version haben sie auch verfickt, meine verfickte, wie hat das gesagt?
Wirklich? Oha.
Ja.
Das benutzt sie ja ganz selten im Deutschen, der verfickt irgendwie, das ist, wow. Witzig.
Und da muss ich dich aber auch nochmal zum letzten One-Liner, das muss ich dich aber nochmal, weil du hast ihn auf Englisch gesehen, ich habe ihn auf Deutsch gesehen, ob da ist auch nochmal eine James Cameron-Anspielung mit drin, ne? Da wird auch eine gewisse Bitch adressiert. Das ist ja auch so ein James Cameron-Ding, so ein Aliens-Ding. Get away from her, you bitch. Und so ähnlich wird das wahrscheinlich auch in der englischen Version gewesen sein, schätze ich mal.
Wahrscheinlich, ja. Sorry, bei mir ist echt fast nichts hängen geblieben von dem Film. Es tut mir richtig leid, dass ich jetzt so auflaufen lassen muss. Aber ja, wahrscheinlich schon, ja. Aus Aliens kommt das.
Also dieses Get away from her, you bitch, das ist auf jeden Fall aus Aliens, ja.
Ah ja, okay, ja.
Wir hatten es jetzt eben noch mit der, genau, über die Asche-Queen hatten wir jetzt noch nicht so. Also ich mochte sie total gerne. Ich mochte auch so ihre Liaison mit Quaritch und wie die so inszeniert waren, wie die so, also auch ihr Stamm halt, ne? Das, ja.
Ernsthaft?
Ja, gib mir mehr davon, ey. Also.
Ja, das ist der Punkt. Gib mir überhaupt mal was davon, Alter. Wir verbringen da, wo die leben, in diesem Ödland da, 5 Minuten und davon sind wir 4 Minuten in ihrem verkackten Zelt.
Ja.
Wir erfahren nichts über die, außer, dass sie halt erzählt, ja, der Vulkan ist ausgebrochen und wir haben Awa angefleht und sie hat uns nicht geholfen, bla, deswegen haben wir uns von ihr abgekehrt. Das ist das Einzige, was wir über die erfahren, Alter. Und dass die gerne ums Feuer herumhüpfen und dann irgendwie machen.
Ey, aber
da kriegt übrigens James Cameron gerade den übelsten Shitstorm für, ne, dass er die scheinbar ziemlich rassistisch inszeniert hat.
Was hat sie für einen Akzent da gesprochen?
Darum geht's gar nicht. Es geht aber darum, dass er sich wohl an real existierenden Völkern orientiert hat, auch so arabisch-persischen Völkern und so, und die dann so als primitive Dummköpfe dargestellt werden, die nichts als Kriegstreiberei im Kopf haben und keinen Background bekommen und so.
Ja, weil also ihr Stamm, ne, dieses Aschevolk oder wie sie das genannt haben, ne, die wirkten schon ein bisschen dümmlich, aber ich habe die jetzt nicht in irgendeine ethnische Kategorie reingeschoben, weißt du, was ich meine?
Manche anderen Leute oder vor allen Dingen so Angehörige von solchen Stämmen haben das wohl schon getan.
Ah, okay.
Und das ist ja auch das Ding, guck mal, also ja, ich fand sie auch cool, ich fand es auch cool, dass sie von...
Mit den Messern, die sie so drehen konnte, ne? Das war schon geil.
Ich fand es auch cool,
dass... ihre Fähigkeit, also, Entschuldigung. Ja, ihre Fähigkeit mit dem Schwanz, ne? Mit dem, weißt ja, was sie kann.
Ja, das ist auch cool.
Ey, das, ja...
Ja, und dass sie auch so, also sie hat ja, scheint ja auch schon so eine gewisse Kontrolle übers Feuer zu haben.
Ja,
stimmt. Scheiße, jetzt wollte ich nicht, was ich sagen wollte. Also ich fand sie optisch schon cool, aber ich fand es halt einfach kacke, dass der Film ist nach diesen Viechern, nach diesem Volk, nach diesem Stamm benannt und wir erfahren halt gar nichts über die. Einfach gar nichts.
Das stimmt. Ist ein bisschen false advertising, ne?
So. Und da muss ich sagen, liefert Cameron einfach eine Mogelpackung, weil wenn du einen Film Fire and Ash nennst, dann lass doch wenigstens die Hälfte des Filmes auch in irgendeinem Umfeld spielen, wo es Feuer und Asche gibt.
Ja.
Stattdessen findet der Film aber zum Dreiviertel oder mehr sogar wieder nur in diesem Riff statt, das es schon im zweiten Teil gab und teilweise auch in den Wäldern, die wir schon aus Teil 1 kannten. So.
Es ist nicht Fire and Ash, sondern eher The Way of Water 2.0.
Richtig, ja.
Ja.
Es sind Wälder und Gewässer so.
Aber damit bestätigen sie auch nur die Philosophie des ersten Teils, ne? Das Wasser hat keinen Anfang, der Weg des Wassers hat keinen Anfang und der Weg des Wassers hat kein Ende. So, das
ja, womit
das war doch so irgendwie der Leitspruch.
Ja,
das war aber so ähnlich war irgendwie der
Leitspruch. Ja, so war das.
Im zweiten Teil. Ich weiß nicht, ob die den im zweiten überhaupt nochmal gebracht haben, im dritten jetzt.
Boah, das kann ich jetzt auch gar nicht sagen,
ehrlicherweise. Ich weiß es gerade nicht. Aber also nochmal wegen dem Aschevolk, stimmt schon. Die waren deutlich kürzer, als ich auch gedacht hätte. Und was ich noch sagen wollte, Quaritch Asche-Lady-Dynamik, der Ausgang dieser Szene, der war doch total, also da ist doch so das erste Bekenntnis von Quaritch eigentlich zu den Na'vi, ne? Wo sie ja mit ihm diesen Zauber macht, diesen Flötenzauber, sag ich mal, und er ja am Ende auch dasteht und dann quasi diesen Spruch von sich gibt, ne? I see you. Hätte ich so nicht erwartet, ey, dass er dann doch so ein Stück sich zu den Na'vi bekennt, ne? Und vielleicht ist es ja auch so, dass der Film, dieser dritte Teil, insgeheim eher so eine Quaritch-Zentrierung hat, ne? Das ist eigentlich gar nicht so ein richtiger Film über Jake das Aschevolk Zilli. Ist oder das oder, Aschevolk, oder ja. Genau, Turuk Makto. Oh, das fand ich auch. Ey, aber ich konnte es gar nicht genießen, weil mich hinter mir diese Leute da einfach so den letzten Nerv geraubt haben, sage ich dir. Ne? Gerade wo dieses ganze dritter Akt-Showdown und so eingeläutet wird, ne, da kommen so ein paar alte Bekannte auch wieder noch, so ein ganz bestimmter alter Bekannter. Mhm. Das konnte ich alles nicht genießen. Es hat mich übelst abgenervt, was da im Hintergrund los war. das war schon echt schlimm.
Ich hätte ihnen so das Fell über die Ohren gezogen.
Ja, du, das... Was willst du machen, ne? Es waren so 13-, 14-Jährige, das...
Ja, umso leichter ist es doch, die einzuschüchtern, hier zu sagen, haltet jetzt eure Fresse.
Das ist ja das. Sie haben es nicht gecheckt, ne?
Du hast so ein bisschen angezischt, ne? Aber nicht gesagt, jetzt haltet eure Fresse oder ich lasse euch rauswerfen oder so.
Ja. Ey, das ist mir schon die ganze Zeit durch den Kopf gegangen, was ich jetzt, ne? Ob ich rausmarschieren soll, ob ich selber was vom Film verpassen soll jetzt noch, weißt du?
Ja.
Oder ich gehe nochmal zu ihm hin, aber egal, ich will jetzt auch nicht mehr darüber die kostbare Redezeit verschwenden. Also steckt schon eine Menge, was ich jetzt hier im Einzelnen alles gar nicht positiv als auch negativ hervorheben kann, irgendwie in dem Film. Die Runtime, 3 Stunden, war es 17 oder was?
Ja, ja.
Mit Abspann, fast also das 200 ist schon, Minuten, ja. 198 oder was, das ist schon...
Schon brutal, ey.
Schon brutal. Ich glaube, das ein oder andere hätte man schon einkürzen können.
Der Film hätte locker eine Stunde kürzer sein können, ohne
Witz. Ja, ich hatte halt kein Sitzfleisch. Es war jetzt nicht so, dass es mir unangenehm oder nervig war irgendwann, muss ich sagen. Es war an der Grenze so. Es war schon so, dass ich sagen würde, komm, mach den doch was kürzer. Also dann hätte es jetzt auch nicht geschadet. Der Vorteil, den dieser Film jetzt gegenüber dem zweiten Teil hat, ich bin schon beim Fazit jetzt, ne, übrigens.
Ja, ja.
Der Vorteil, den dieser Film jetzt gegenüber dem zweiten hat, ist natürlich, der hat nicht so eine dreiviertelstündige esoterische Wahltanzsequenz, sag ich mal, ne? Der hat das so ein bisschen aufgeteilt dann, diese Wahltanzsequenzen. Also der hat schon so ein ordentliches, der Film war nicht spannend, aber er hatte schon so einen spannenden Vibe eigentlich, dass ich schon die ganze Zeit mitgefiebert habe, weißt du, dass ich schon so dabei war irgendwie. Und also es ist kein Die Rückkehr des Königs, es ist kein Verdammt, jetzt fällt mir der Titel von Episode 6 nicht ein.
Die Rückkehr der Jedi-Ritter.
Die Rückkehr der Jedi-Ritter, danke. Ja, ja. Das müssen wir natürlich rausschneiden. Das es ist kein Die Rückkehr des Königs, es ist auch kein Die Rückkehr der Jedi-Ritter, ne? Und wobei auch selbst der ist nicht über jeden Zweifel erhaben, ne? Also, da haben die Leute auch schon gesagt, jetzt ist schon wieder ein Todesstern, weißt du, so irgendwie. Und aber es hat sich ja keiner über mangelnde Kreativität oder so beschwert, ne? Es war natürlich ein größerer Todesstern und der war noch nicht fertig und ja, aber es war natürlich nicht dieselbe Plotline, ne? Alte Bekannte tauchen auf jeden Fall auch wieder auf, so aus dem zweiten Teil. Das mag ich ja. Viele, viele nette One-Liner, James Cameron One-Liner, also ja.
Jo. Ey, ganz ehrlich, wenn ihr Avatar so liebt, wie ihr es bisher hattet, dann werdet ihr auch da wieder euren Spaß mit haben. Ja, wenn ihr erwartet oder wenn ihr an einen Film die Anforderung habt, dass da auch ein bisschen was passiert, ein bisschen was anderes passiert als im Vorgänger und irgendwie geile Charaktere, Character Arcs, dann werdet ihr das genauso wenig kriegen wie in allen anderen Avatar-Filmen auch so. Ganz ehrlich, mehr kann ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Das wird, also ich hab's auch schon in meiner Videokritik gesagt, gerne reinschauen, falls ihr es noch nicht getan habt, ja. Ich bin einfach nicht mehr die Zielgruppe für so Geschichten, ey, für so Style over Substance Blockbuster und das kann mir niemand erzählen, dass das was anderes ist. Es sieht verdammt geil aus, aber es ist halt ein Style over Substance Blockbuster, Punkt. So. Darüber solltet ihr euch im Klaren sein, wenn ihr da reingeht. Oder seid ihr euch wahrscheinlich auch, falls ihr die anderen Avatar-Filme gesehen habt. Ey, und wenn ihr mehr nicht erwartet, dann, wie gesagt, könntet ihr Spaß damit haben. Ich bin aber wirklich gespannt, so, ob der Film wieder so viel einnehmen wird wie die anderen.
Das wird sich dann zeigen, ja.
Ja. Weil denkt dran, ne, falls der Film keine 2 Milliarden einnimmt, dann hört James Cameron auf. Also.
Naja, er muss ja noch den Hiroshima-Film machen.
Nö, macht er dann nicht, hat er gesagt, der hört dann auf.
Echt?
Ja, der, als ob der, der hat, guck mal, der muss ja erstmal, der hat gesagt, dass es noch so gewisse Nachdrehs wohl gibt für Avatar 4, die wird er aber erst machen, wenn der dritte draußen ist. Das heißt, jetzt wird er wahrscheinlich erstmal diese Reshoots oder Nachshoots machen und dann vielleicht sich um diesen Hiroshima-Film kümmern, aber ich weiß überhaupt nicht, wie der das machen will. Avatar 5 ist ja, glaube ich, auch noch nicht gedreht, zumindest nicht, dass ich wüsste.
Ja, den Ghost of Hiroshima, den soll er trotzdem mal machen.
Also, da ist auch Bock drauf, ja.
Ja, weil jetzt, ich meine, die Stimmen, das ist ja nicht erst seit Avatar 2 oder jetzt seit dem dritten Teil erst so, ne, dass die Leute immer sagen, ja, James Cameron verschwendet seine Zeit mit Avatar. Ich finde, dazu gehört aber auch irgendwie ein bisschen Mut, das so durchzuziehen, ne? Du weißt, oder ich hoffe, es ist jetzt auch so ein bisschen klar geworden, dass ich das ja nicht ganz so sehe, dass ich würde jetzt, der ist schon sehr, sehr viel Style, aber da ist auch irgendwo Substanz mit drin.
Ja.
Und ich finde, da will ich mal auch nur ein bisschen James Cameron in Schutz nehmen, weil er so ein passionierter Filmemacher ist und eben auch die Technik voranbringen will und so, ne? Und
ey, dass der Leidenschaft hat, ja, das stellt überhaupt nicht zur Debatte. So, dass,
ja.
Aber ich wünschte mir halt manchmal, er hätte sich was anderes ausgesucht. So, stell mal vor, was der alles in den letzten 30 Jahren hätte machen können, außer Avatar. So. Weil seit Titanic hat er nur Avatar gemacht und ein paar Unterwasser-Dokus. So. Das vergessen Leute manchmal, der hat seit den 90ern nichts anderes gemacht.
Stimmt. Stimmt, es ist seit Titanic, ja. Danach war ja schon. Also ich glaube, die Planung und Entwicklung von Avatar begann wahrscheinlich wirklich schon so 2004 rum, könnte ich mir.
Der hat 1996 das erste Mal gesagt, dass er Avatar machen möchte. 96, das war noch vor Titanic.
Abgefahren. Ja,
so.
Ja.
Das heißt, im Grunde seit 30 Jahren hängt er an der Suppe dran.
Ja, okay.
Krass. Ja, das ist. Guck mal, und das habe ich auch in meinem Video gesagt, das tut mir echt leid, aber in 30 Jahren, da haben sich andere Menschen so Kram wie Harry Potter oder der Herr der Ringe ausgedacht oder Game of Thrones. So, und er kommt ernsthaft mit den Plotlines um die Ecke, die wir bisher in den drei Filmen gesehen haben. Das ist nicht dein Ernst. Und das ist halt so. Weißt du, natürlich ist er ein geiler Filmemacher, aber deswegen habe ich auch diesen riesigen Anspruch daran. Ich weiß, der war noch nie ein krasser Dramatiker. Aber das. Du hast doch. Zugang zu allen möglichen Drehbuchautoren. So das, und die können mir alle nicht weismachen, dass die sich zu dritt, zu viert nichts Besseres hätten ausdenken können, als immer und immer und immer wieder dieselbe Scheiße auszuwälzen. So. Es ist halt immer Natur- und Artenschutz, Spiritualität und Mensch gegen Navi. Was anderes haben wir in diesem Film noch nie zu sehen bekommen. Das finde ich einfach schade, weißt du? Weil wie fucking geil könnte dieses Franchise sein, wenn da Geschichten drin wären und vor allen Dingen Figuren drin wären, die uns nicht kackegal sind. Es kann doch visuell geil sein und eine geile Story haben. Guck mal, ganz ehrlich, wir haben jetzt beide neulich im Kino nochmal den Herr-der-Ringe-Marathon gesehen. Also wenn das nicht visuell auch fucking geil war, dann weiß ich auch nicht mehr. Und die Geschichte ist auch fucking geil. Ja? So. Jetzt habe ich wieder ein bisschen in Rage geredet, sorry.
Der Vergleich ein bisschen unfair, weil das ja so Literaturvorlagen sind, weißt ja, ne? Und hier, ich meine, Tolkien, was für ein genialer Typ, ne? Also
ja,
Linguist und was weiß ich nicht, was für Professor-Titel er hat, ne? In was für. Also der Typ hat ja eine Religion erfunden, Alter. Sozusagen, ne? Und Sprachen, also das, den Vergleich, der ist. Ist ein bisschen asozial.
Ja, okay, dann nein. Ja, okay, dann gehen wir halt weg von Literaturvorlagen. Ja. Was ist denn mit Star Wars so?
Ja, also ne, da der Vergleich schon eher da, weil beide Franchises, sowohl Avatar als auch Star Wars, basieren ja eigentlich nur auf
auf anderen Dingen.
Auf anderen literarischen und Storytelling Basics, ne? Also wirklich Basics der Heldenreise, Basics im Storytelling, im Drehbuchschreiben. Der erste Avatar-Film ist ja Heldenreise par excellence, ne? Mit Turok Makto und
Fish out of water
und hast du nicht gesehen, weißt du so, der hat alles so gebündelt, ne? Avatar basiert auf Pocahontas, basiert auf so und so, weißt du? So geht's ja dann weiter irgendwie, bis man irgendwann bei der Bibel ankommt, ne? Also, ich will die ganze Zeit Aristoteles. Nee, wie heißt die Heldenreise nach Omer? Omers, oder? Nee,
ja.
Doch, Omer. Irgendwann landest du halt einfach wieder bei Omer. So, das, klar. Und diese ganze Spiritualität und Themen mit Ausbeutung, Kapitalismus, Turbokapitalismus, Rassismus und Genozid, also das hat halt James Cameron nochmal zusätzlich bei sich mit reingewoben, ne? Während George Lucas,
Das sind auch wahnsinnig wichtige Themen, aber warum muss das denn in jedem Film immer das Gleiche
sein?
Das ist so das Ding.
Frage ich mich ja auch schon, seitdem ich irgendwie Filme gucke und versuche, sie zu verstehen und Storytelling ist einfach an einem Limit angekommen, ne? So dieses visuelle Storytelling in Form von Filmen.
Ja?
Geiles anderes Storytelling kriegen wir, glaube ich, in Zukunft nur noch durch Videospiele und durch irgendwelche anderen immersiven Erlebnisse, was weiß ich, mit einer Oculus oder so, keine Ahnung.
Okay.
Dass du dann mit eintauchst in die Welt, ne? Indem du eben so eine Virtual Reality Brille trägst oder so. Keine Ahnung.
Ja.
Aber ja, ich.
Naja, gut, ich meine, nach 130 Jahren oder so des Filmemachens. Oder 120 meinetwegen auch, ist das natürlich schwierig, sich noch neue Dinge einfallen zu lassen, ne? Aber immer mal wieder wirst du ja doch noch überrascht im Film oder im Kino, so. Ja. Und das, also jetzt nicht wirklich bei Avatar, leider. Aber gut, ich drehe mich jetzt im Kreis. Ich kann jetzt ewig und drei Tage lang sagen, dass ich das alles enttäuschend finde, wie das sich das entwickelt hat.
Ich kling, glaube ich, auch begeisterter, als ich bin, ne? Also das. An dein abschließendes Resümee würde ich nur sowas dranhängen, wo du sagst Style over Substance, sag ich, wenn man jetzt mit der Erwartung ins Kino reingeht, irgendwie einen würdigen, das ist ja so meine Lieblingsbeschreibung, ne, dass alles immer sehr würdig ist. Ja, ich meine so das Fernbleiben, wenn du nicht zu viel Comic Relief und absurde Action und absurde Storybeats hast, dann finde ich immer, das ist schon, ja, das kann schon dann eine würdige Inszenierung sein, weißt du so. Eine würdevolle, sehr würdevolle, seriöse Inszenierung, so. Und sowas kriegst du halt bei Avatar dann wenigstens noch, ne?
Mhm.
Würde ich behaupten, ja.
Ja, das wohl schon, ja.
Würde ja, also, ja, das ist jetzt ein bisschen. Ich würde auch Avatar nicht als modernen Klassiker bezeichnen oder so.
Nee. Das glaube ich nicht. So weit würde ich jetzt auch nicht mehr gehen, ne. Das ist ja irgendwie kein B-Movie, kein Trash oder so. Das meine ich jetzt auch gar nicht, aber ich meine einfach, dass James Cameron leider, zumindest nach meinem Dafürhalten, ganz weit hinter dem zurückgeblieben ist, was eigentlich hätte möglich sein können. So. Und das ist einfach, was ich so ein bisschen traurig finde an der ganzen Nummer.
Ja, der Film läuft gerade so vor meinem geistigen Auge nochmal ab, weißt du? Und mir fallen gerade so viele Sachen noch ein, irgendwie, die er da mit reingewurschtelt hat überhaupt, weißt du, so. Auch dieser kleine, wobei wir ja schon beim Fazit waren, nee, komm, ich fange jetzt nicht nochmal von vorne an. Liebe Leute, es ist euch selbst überlassen. Macht, was ihr wollt. Geht ins Kino oder lasst es.
Ja. Falls ihr ins Kino geht, Maul halten. Andere Leute wollen in Ruhe den Film gucken.
Ja, das ist doch nicht zu viel verlangt. 3 Stunden
Kein lang. Mensch interessiert das, wie euer scheiß Popcorn schmeckt.
Und ja.
Es interessiert auch niemanden, wie das Popcorn eures Nachbarn schmeckt, ey. Das könnt ihr alles nach dem Kino klären, ey.
Genau. Es ist nicht zu viel verlangt, 3 Stunden durch die Nase zu atmen.
Yes. Das ist das Wort zum Sonntag.
Das ist das Wort zum Sonntag.
Einfach mal 3 Stunden durch die Nase atmen. Und wenn ihr es nicht aushaltet, ja, weil ihr Handysuchtig seid, dann bleibt einfach zu Hause, ey, und gönnt anderen die Ruhe im Kino, ey.
Wenn du am Handy rumspielst, ist mir das eher egal, als wenn du mit deinem Nachbarn laberst.
Ja gut, aber dann gibt es ja so Leute, die halten das Handy dann so ganz dezent auf ihrem Schoß, oder Leute, die halten das dann so auf Augenhöhe, damit auch die 5 Reihen über ihnen auf jeden Fall sehen können, dass sie das Ding draußen haben. Und dann so auf maximaler Bildschirmhelligkeit, da raste ich auch immer aus, ey, das geht mir echt auf den Trichter, ey.
Das Ding draußen haben.
Holt einfach euer Ding im Kino raus, statt euer Handy, genau.
Ja, also ich bin auch eher so der Schoßtyp, weil irgendwie muss ich meine Notizen machen und dann drehe ich das Display komplett runter von der Helligkeit her und schreibe dann ab und zu ein paar Sachen mit.
Ach Wahnsinn, du machst dann echt
Notizen im Kino. Ja, klar. Ach, das krass, ey. Hier alles voll, krass. Ey, Avatar. Ich sag ja, ich habe fast alle One-Liner mitgeschrieben, weil ich die witzig fand. Ich charmant. Avatar, also charmant. Charmant. Gut, dann haben wir ja auch den Folgentitel mit 3 Stunden Nasenatmen und können euch in dem Sinne in die Vorweihnachtszeit schicken, in die Weihnachtszeit schicken. An Weihnachten erwartet euch unsere erster Weihnachtsfeiertag. Da erwartet euch unsere Top 10 oder unser Jahresrückblick. Gucken wir nochmal, wie wir es machen, wie wir es verpacken. Ejo. Vielleicht wird es auch nur eine Top 5. Vielleicht wird es auch eine Minus 5. Ja. Irgendeine Form von Jahresrückblick wird es auf jeden Fall nächste Woche geben.
Ja, safe.
Und in diesem Sinne, auf dem YouTube-Kanal, auf dem Instagram gibt es jetzt ein paar neue Shorts. Die ausführliche Review zu Avatar 3 von Niklas könnt ihr euch auf unserem YouTube-Kanal angucken. Und ja, bleibt uns treu.
Ja. Viel Spaß beim ins Kino gehen, beim Filme zu Hause gucken, wo auch immer. Matthias hat alles gesagt, was zu sagen war. Bis nächste Woche. Ciao und guten Ritt.